Wir wollen ja über sogenannte SLAPs reden. Das ist ja ein Akronym. Was genau sind denn diese SLAPs eigentlich? Worüber sprechen wir da?
Bei SLAP geht es konkret um Strategic Lawsuits Against Public Participation. Dafür steht eben dieses Akronym, also strategische Lawsuits, also rechtliche Schritte gegen öffentliche Teilhabe und Teilnahme am öffentlichen Diskurs. SLAP ist auch sozusagen auf Englisch ein Begriff für Ohrfeige. Also es geht da schon auch um so einen Effekt des Abwatschens, des Ohrfeigens von Akteuren, die eben unliebsame Kritik in der Öffentlichkeit äußern und wo dann eben Akteure wiederum, die vor allem die Mittel haben, also da geht es auch ganz wesentlich um Machtungleichgewicht und unterschiedliche Ressourcen und die eben die Mittel dazu haben, mal eben AnwältInnen zu beauftragen, um eben abzumahnen, um rechtlich vorzugehen, dann auch vorgehen können gegen unliebsame Kritik.
Die Mittel haben, haben Sie gerade gesagt. Wer nutzt denn vor allen Dingen ja diese unrechtmäßigen Klagen gegen, weiß ich nicht, medienschaffende, zivilgesellschaftliche Akteurin? Also wer ist das? Können Sie da mal so ein paar Akteure nennen und vor allen Dingen ja mit welchem Ziel?
Genau, vielleicht noch kurz zu diesem Wort unrechtmäßig, weil das noch es eben keine auch rechtliche Definierung dazu gibt. Also quasi noch können wir uns dann nicht auf eine Gesetzeslage berufen, die das dann Ganze als unrechtmäßig erklärt. Da wird gerade ein Gesetz in Deutschland quasi vorbereitet, auf den Weg gebracht, dass sich an eine europäische Gesetzgebung anschließt, die es dazu schon gibt. Aber genau, im Augenblick ist es also eher so der Punkt, illegitimes Vorgehen, ungerechtfertigtes oder auch unverhältnismäßiges Vorgehen mit rechtlichen Mitteln. Und in unserer Erfahrung jetzt als Anlaufstelle in Deutschland sehen wir da eben ganz, ganz klassisch vor allem größere Firmen, die aktiv sind in verschiedenen Bereichen, aber die quasi mit ihren Geschäftspraktiken Aufsehen erregen, sei es, weil sie gegen Auflagen verstoßen, sei es, weil es Umweltbedenken gibt, sei es, weil es globale Aspekte gibt, also Fragen der globalen Gerechtigkeit, was dann eben Kritik nach sich zieht. Also dann geht es konkret um investigativen Journalismus, um Dokumentation von Protestaktionen, um ja, also jede Form von Öffentlichkeitsarbeit und öffentlicher Dokumentation von der Kritik an eben solchen Praktiken, gegen die dann rechtlich vorgegangen wird. Und das geht dann meistens, fängt das an mit einer Abmahnung, also ganz klassischen anwaltliches Schreiben, in dem dann eben aufgefordert wird, bestimmte Aussagen zu unterlassen, sei es auf Websites, sei es in Form von Zeitungsartikeln oder auch von Fotos und Videos, die angefertigt werden. Und das geht dann eben bis hin zu gerichtlichen Verfahren, wo dann wirklich vor Gericht auch versucht wird, das dann gerichtlich durchzusetzen, dass dann eben bestimmte Kritik nicht mehr öffentlich geäußert werden darf.
Als ich mich jetzt mit dem Thema so befasst habe, ist mir ein ganz prominentes und glaube ich auch ein sehr in Anführungsstrichen extremes Beispiel in den Sinn gekommen, nämlich Donald Trump, der ja zumindest damit drohte beziehungsweise auch ja, Klagen angekündigt hat gegen verschiedenste wirklich große Medienhäuser und auch in riesengroßen, also Milliardenhöhen. Das ist jetzt nun mal erstmal sehr weit weg. So. Aber eine Studie der Otto Brenner Stiftung, die im letzten Jahr veröffentlicht wurde, hat ja auch gezeigt, auch hier in Deutschland ist es ein Phänomen, das real ist und auch vor allen Dingen Medienschaffende neben zum Beispiel Gewerkschaften und anderen ja, NGOs oder so und öffentlichen Akteuren sind in Deutschland eben von diesen SLAPs betroffen. Ist das ein neues Phänomen? Also wie akut ist die Situation hierzulande?
Wir gehen nicht davon aus, dass es ein neues Phänomen ist. SLAPs gibt es wahrscheinlich oder ist davon auszugehen, seit es sozusagen die Möglichkeit gibt, rechtlich vorzugehen gegen Äußerungen, also seit es sowas wie Äußerungsrecht gibt. Seitdem lässt sich das natürlich auch missbräuchlich anwenden. Was jetzt quasi neu ist, ist gerade jetzt auch im europäischen Kontext eben die gesetzliche und gesetzgeberische Debatte, also dass es überhaupt so einen Begriff gibt, der jetzt auch gesetzlich normiert wird. Das hat eben viel mit dieser Initiative der Europäischen Union zu tun. Da wurde eine Richtlinie vorletztes Jahr verabschiedet, die jetzt eben alle Mitgliedstaaten auch umsetzen müssen als nationales Recht. Und deswegen, genau, ist dieses Thema einfach jetzt vermehrt in Fokus geraten. Gleichzeitig sehen wir schon auch eine Zunahme von Fällen, seit das Ganze eben jetzt intensiver beobachtet wird, also auf der europäischen Ebene, vor allem von der Coalition Against SLAPs in Europe, wo wir auch Teil sind und uns dem auch zurechnen. Da gibt es mittlerweile seit über 5 Jahren schon auch regelmäßige Beobachtungen von Fällen europaweit. Und da gibt es auf jeden Fall die Beobachtung, dass es mehr wird. In Deutschland sind wir jetzt als Anlaufstelle recht frisch erst dabei, auch zu beobachten, zu dokumentieren. Da haben wir jetzt auch schon einige Fälle eben beobachtet und dokumentiert, aber können da jetzt noch nicht so genau sagen, ob das wirklich mehr wird oder ob wir eher gerade erst anfangen, überhaupt uns mal einen Überblick zu verschaffen. Genau, deswegen würde ich sagen, sind wir gerade vor allem in dieser Phase, diesen Begriff ernst zu nehmen und darauf aufmerksam zu machen, dass es eben immer wieder passiert und gleichzeitig natürlich auf diese Entwicklungen hinzuweisen. Genau, Sie haben es gerade eben schon angesprochen, im internationalen Kontext. Die Entwicklungen in den USA sind da für uns schon auch bedenklich. Wir haben zum Beispiel auch mit Greenpeace International bzw. Greenpeace Deutschland eine Veranstaltung auch gemacht im letzten Jahr zu einem Fall gegen Greenpeace International in den USA, wo da eben auch ganz massiv vorgegangen wird, mit ganz massiven Schadensersatzklagen sozusagen oder Androhungen von Zahlungen, die da gerichtlich durchgesetzt werden sollen. Also das ist international ein großes Thema. Und wir als Anlaufstelle jetzt für Deutschland fokussieren uns dann eben auch vor allem hier hierzulande auf die Fälle, die uns so erreichen. Da haben wir leider auch sehr begrenzte Mittel. Also wir können wirklich eigentlich nur Aussagen treffen über Anfragen, die uns erreichen, also wo Menschen uns per E-Mail, per Signal oder auf anderen Wegen eben kontaktieren. Und dann können wir das sichten, können intern das so ein bisschen einschätzen. Wir haben auch einen Fragebogen auf unserer Website, wo wir so ein bisschen versuchen mal zu erheben, was gibt es ja hierzulande eigentlich für Fälle. Und einzelne Fallbesprechungen veröffentlichen wir dann auch auf unserer Website, wo wir so ein bisschen darstellen, ja, was Slaps sein könnten, was so die Merkmale bei den jeweiligen Fällen sind. Da maßen wir uns auch nicht an, sozusagen das letzte Urteil zu sprechen. Wie gesagt, die Gesetzgebung ist da gerade auch noch auf dem Weg, aber genau, da gibt es dann mal so ein paar Eindrücke. Und insgesamt würde ich sagen, entsteht da gerade ein Bild, das schon besorgniserregend ist und aber gleichzeitig auch viel Hoffnung macht, weil sich eben Betroffene da schon auch gut dagegen wehren können, wenn sie vorbereitet sind, wenn sie da ein bisschen sensibilisiert sind und nicht ganz ahnungslos in solche Situationen hineingeraten.
So eine Klage letztlich ist ja fast schon sozusagen das Ende einer Kette von möglichen Vorgehen gegen unliebsame KritikerInnen. Es gibt ja noch andere rechtliche Mittel oder auch Formen von Einschüchterung jenseits von Gerichten, also Androhung von Klagen, Unterlassungen und Abmahnungen und so. Was sind denn da so Ihre Eindrücke oder Erfahrungen jetzt auch von Ihrer Anlaufstelle? Was sind denn so die Formen der Einschüchterung hier so in Deutschland?
Also wir sehen da vor allem eben genau Aktivitäten in diesem vorgerichtlichen Bereich, außergerichtlichen Bereich, den Sie jetzt auch schon angesprochen haben. Weil genau, es ist eben so, dass es nicht immer direkt zu einem Gerichtsverfahren kommt, sondern dass da eben erstmal Kommunikation und Schritte davor gibt. Ich bin selber kein Jurist, also kann da jetzt auch keine hundertprozentige Expertise sozusagen einbringen. Aber genau, es ist halt das Gängigste oder das Üblichste ist es sozusagen erstmal, wenn ich jetzt was gegen die Berichterstattung habe, die Sie jetzt zum Beispiel über uns hier machen, dann könnte ich einen Anwältin beauftragen, Ihnen eine E-Mail zu schicken oder einen Brief, in dem eben aufgefordert wird, dass Sie den Beitrag wieder runternehmen und zwar bis zu einer bestimmten Frist unter Androhung bestimmter Konsequenzen. Genau, bis hin zu einer Klageschrift, die dann schon da ist und das dann sozusagen angedroht wird, wenn sie das nicht machen, dann sehen wir uns vor Gericht. In dem Bereich sehen wir auch die meiste Aktivität. Also es kommt meistens gar nicht erst zu Verfahren vor Gericht, weil leider diese Ebene von vorgerichtlicher ja, Einschüchterung sozusagen schon so unglaublich effektiv ist. Und die lässt sich eben auch schwer, sage ich jetzt mal, auch gesetzlich einschränken, weil es ist sozusagen das ganz normale, übliche Verfahren im zivilrechtlichen Kontext. Also steht allen frei, sich Anwalt, Anwältin zu nehmen und erstmal einen Brief zu schicken. Der bedeutet auch erstmal noch nichts. Also beziehungsweise der hat noch keine konkrete bindende Konsequenz. Es ist nicht wie, dass dann wirklich etwas verfügt wurde gerichtlich oder so, sondern es ist ja erstmal nur ein Zeichen. Hallo, hier hat jemand einen Anwalt, eine Anwältin und wenn das und das nicht passiert, dann gehen wir vor Gericht. Und aus der Perspektive auch ja zum Beispiel des Deutschen Richterbundes oder auch anderen mit Justizabläufen, mehr auch professionell vertrauten Menschen, ist das dann oft in der Argumentation ja das Privileg sozusagen, das alle BürgerInnen haben, dass sie sich eben jederzeit vor Gericht streiten dürfen. Also das sozusagen, ne, wo dann gesagt wird, naja, das ist Rechtsstaatlichkeit und wir alle können uns jetzt zivilrechtlich, also nicht mit Staatsanwaltschaft, sondern erstmal miteinander, mit anderen BürgerInnen vor Gericht eben auseinandersetzen. Und da sind wir aber, würde ich sagen, schon bei dieser Asymmetrie oder bei dieser Unterscheidung von verschiedenen Gruppen, weil es gibt halt die Personengruppen, die genau selber im rechtlichen Bereich arbeiten oder eben für Firmen arbeiten oder einfach selber sehr viele Mittel haben, sich anwaltliche Beratungen in beliebigem Umfang irgendwie leisten können und das dann eben als ein ganz normales Tool sehen. Also ne, wenn ich jetzt irgendwie als Teil einer Firma sowieso zweimal die Woche mit Rechtsexpertinnen spreche und dann schicke ich halt mal oder gebe ich mal eine Abmahnung in Auftrag, dann ist das alles für mich nicht so schlimm. Die meisten BürgerInnen allerdings haben ja nicht regelmäßig mit solchen Verfahren zu tun und für die ist es eben schon dann ganz schön stressig, wenn jetzt dann plötzlich eine Abmahnung reinkommt. Und sei es im Journalismus, sei es im Aktivismus, sei es BürgerInitiativen, BloggerInnen, ist es erstmal ein Schock. Und da so ein bisschen eben, darauf hinzuweisen, dass das schon auch, also in diesem Bereich viel passiert und dass deswegen eben auch die Aufklärung und Vorbereitung so wichtig ist für alle, die sich kritisch öffentlich äußern, dass sie nicht schon von diesem vorgerichtlichen Bereich so bedroht werden. Das ist eine unserer großen Ziele oder unserer großen Aufgabe, weil wir eben, genau wie Sie gefragt haben, in diesem Bereich durchaus die größte Aktivität sehen.
Sie haben ja jetzt gerade auch schon einige Betroffene von diesen Slaps genannt, also Bürgerinitiativen, BloggerInnen, JournalistInnen. Ich habe so ein sehr idealisiertes, romantisierendes Bild von so großen Medienhäusern so vor Augen. Das ist halt eine große Zeitung, ein großer Fernsehsender, der irgendwie ja auch in eine größere Struktur eben eingebunden ist. Da gibt es eine starke juristische Abteilung und wenn man investigativ arbeitet, dann stößt man natürlich irgendwie so auf Widerstand. Jetzt stelle ich mir aber so die Frage, wer denn dann auch eher so die Zielscheibe von so Slaps sind. Sind es denn einzelne JournalistInnen, die ja dann in dem Fall wahrscheinlich auch einfacher einzuschüchtern, anzugreifen sind, zu bedrohen sind? Oder sind es dann ganze Medienhäuser?
Also wir sehen das hierzulande oder vor allem ist es auch das, was uns unsere Rechtsbeiräte berichten. Wir haben einen recht großen Rechtsbeirat aus Rechtsexpertinnen, vor allem im Äußerungsrecht, aber auch anderen Rechtsgebieten. Und die berichten uns, dass das auf jeden Fall ein Trend ist, dass es mehr und mehr rechtliches Vorgehen eben gegen Einzelpersonen gibt. Also genau, im journalistischen Bereich wäre das dann nicht mehr irgendwie die Redaktion oder der Verlag oder so, der rechtlich belangt wird, sondern wirklich dann die einzelne Journalistin persönlich, als Privatperson sozusagen auch. Wir sehen es im akademischen Kontext, also Personen, die für Institute arbeiten, die dann Forschungspaper auch publizieren, die dann zum Beispiel verwendet werden, um Sanktionen zu rechtfertigen, staatlicherseits. Und dann wird quasi gegen diese Grundlage der Sanktionen vorgegangen, also gegen diese Veröffentlichungen, dann aber auch gegen Einzelpersonen und eben nicht die ganzen Organisationen. Und eben bei der Bürgerinitiative auch ähnlich. Da steht halt eine Person im Impressum der kleinen Website, die man sich vielleicht aufgebaut hat. Und dann gibt es einen Blogbeitrag zu dem Anlass und Ansinnen dieser Bürgerinitiative und dann wird halt gegen diese Einzelperson vorgegangen, die da im Impressum steht. Das ist ein Trend, den wir sehen. Wir können den jetzt noch nicht so gut in Zahlen ausdrücken, weil, wie gesagt, wir fangen gerade erst an, das alles so ein bisschen zu beobachten. Aber das ist natürlich bedenklich, weil, wie Sie dann schon sagen, dann steht eben nicht die ganze Struktur mit vielleicht einer eigenen Rechtsabteilung oder zumindest mehr Ressourcen und auch mehr Köpfen und Schultern, die sich dann damit beschäftigen und diese Situation tragen da, sondern dann stehen halt Einzelpersonen da und sind natürlich viel weniger belastbar oder viel schneller überlastet. Und das ist definitiv eine der großen Aspekte, die wir beobachten, ja, als Web-Taktik.
Eine Überlastung, eine Belastung, haben Sie es gerade schon angesprochen. Was macht es denn sonst so mit den Betroffenen? Auch neben dem ersten Schock vielleicht oder Verwunderung, Wut, ich weiß es gar nicht, was dann passiert, wenn man halt irgendwie so eine Reaktion auf seine Berichterstattung bekommt. Aber was macht es denn auch mit den Leuten, also mit den JournalistInnen, AktivistInnen, sonst so, wenn sie halt eben auch schon Ziel von Slaps oder auch vorgerichtlichen Schritten geworden sind?
Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine große Belastung durch die Bank. Da gibt es auch schon erste Studien, die sich damit beschäftigt haben. Findet man auch bei uns auf der Website, auf unserem Blog, schon auch aus dem letzten Jahr. Aber das ist genau auf jeden Fall bei diesen Einzelpersonen, die von sowas betroffen sind, halt zu immensem Stress kommt. Also Schlafmangel oder Schlafstörungen, schlafen schlechter, haben enorm hohen Stresslevel durchgängig, weil halt dann plötzlich dieses Damoklesschwert eben aufgeht, wenn ich so eine Abmahnung bekomme, okay, wie viel riskiere ich hier? Und was da halt einfach der große Punkt ist, ist einmal natürlich an sich schon der Streitwert oder sozusagen, also die Summe, die dann angegeben wird als Schaden und die dann angedroht wird, vor Gericht sozusagen einzufordern. Also wenn ich jetzt sage, hier der Radiobeitrag, den wir machen, der schadet unserer Anlaufstelle und jetzt schulden Sie mir 50.000 Euro oder das würde ich dann vor Gericht fordern, dann haben Sie einmal diese 50.000 Euro im Kopf, muss ich die zahlen und so, wo dann tatsächlich vom Ablauf solcher Zivilverfahren das dann selten dazu kommt, dass dann wirklich diese ganze Summe am Ende dann tatsächlich fertig wird. Aber es ist trotzdem mal irgendwie so eine Summe im Raum, und die wird natürlich, je größer die Unternehmen sind, dann auch immer größer, weil dann halt argumentiert wird, okay, das, was hier jetzt passiert ist, das sind jetzt Hunderttausende Euro Schaden. Und das Zweite ist aber schon auch ganz, ganz unmittelbar, was auf jeden Fall ja dann auf Sie zukommt, sind eben Kosten für anwaltliche Beratung, weil das ist schon einfach was, was wirklich wichtig ist, gerade in so einem spezialisierten Rechtsgebiet wie dem Äußerungsrecht, dass man sich dann gut anwaltlich beraten lässt. Und das kostet auf jeden Fall Geld, und das kriegt man auch nicht wieder, dieses Geld erstmal. Und wenn dann eben vor Gericht das nicht gut läuft und man die Auseinandersetzung vielleicht auch in der ersten Instanz erstmal verliert, dann trägt man auch noch die Anwaltskosten der Gegenseite vielleicht unter Umständen. Also das hängt alles von vielen Faktoren ab. Aber das sind dann alles die Sachen, die dann im Kopf plötzlich bei den Menschen natürlich rumschwirren und die sozusagen dieses Risiko dann darstellen, das man auf sich nimmt, um überhaupt dann in die Auseinandersetzung zu gehen darüber, ob jetzt das, was ich da öffentlich behaupte, rechtens ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, einfach das große Problem, dass jetzt unabhängig davon, ob die Sache, die ich öffentlich behaupte, gut oder schlecht recherchiert ist oder gut belegt ist, dass es einfach an sich schon viele Faktoren gibt, die mich dann vielleicht eher dazu bringen, auch wenn ich glaube, ich habe das gut gemacht, aber dass ich mich dann gar nicht traue, eigentlich in diese Auseinandersetzung zu gehen, und dann unterschreibe ich, das ist ja immer dann das Angebot, ne, was da dann drin steht, oder was mit diesen Abmahnungen eben kommt, da heißt es dann, naja, entweder, genau, wir tragen das potenziell vor Gericht aus und dann kommen ganz viele Kosten auf Sie zu, oder Sie verpflichten sich halt einfach hier mit Unterschrift und zu einer gewissen Vertragsstrafe, falls Sie es dann doch machen, nicht mehr darüber zu sprechen. Und das ist dann einfach eine Option, die sich dann bei vielen Betroffenen, gerade wenn sie eben alleine und überfordert sind, dann einfach als sehr attraktiv erscheint, und dann unterschreiben auch viele Einzelpersonen erstmal diese Erklärungen und haben sich dann quasi de facto schon aus dem öffentlichen Diskurs drängen lassen.
Also diese Vereinzelungsstrategie, nenne ich mal, die ist ja auch aus anderen Bereichen irgendwie bekannt, und was da immer hilft und ganz wichtig ist, ist, dass sich Leute zusammenschließen, und das No-Slap-Bündnis, das ist ja, oder das Projekt No-Slap, die Anlaufstelle No-Slap, die wird ja auch von verschiedensten AkteurInnen und Organisationen getragen, Reporter ohne Grenzen zum Beispiel, der Deutsche Journalistinnenverband, Frag den Staat und noch viele andere PartnerInnen stehen dahinter. Sie helfen ja ganz konkret Betroffenen, also JournalistInnen, BloggerInnen, AktivistInnen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie sieht so eine konkrete Hilfe aus? Sie haben eben auch schon gesagt, es gibt so Fragebögen bei Ihnen. Wenn ich jetzt mit meiner Berichterstattung hier als kleine ehrenamtliche Journalistin bei so einem kleinen freien Radio in Thüringen auf einmal so eine Klage vorliegen habe oder vielleicht auch erstmal nur einen Anruf und eine Nachfrage oder eine Mail und ich wende mich dann an Sie, wie sieht das dann so eine konkrete Unterstützung aus?
Wir haben einmal, wie gesagt, unseren Beirat aus Rechtsexpertinnen, zu dem wir sozusagen vermitteln können. Wir haben leider nicht das Budget, um umfassende Rechtsberatung selber bieten zu können, was wir gerne anbieten würden, weil das eigentlich wirklich sehr, sehr elementar ist. Aber genau, wir können zumindest fähige Expertinnen vermitteln, die sozusagen das auch als Problem verstehen. Das muss man nämlich auch dazu sagen. Einige Anwältinnen sehen das nicht als Problem. Klar, das sind vor allem Anwältinnen, die für Kanzleien arbeiten, die auch dafür bekannt sind teilweise, dass sie halt oft auch slappen. Das ist natürlich eine große Kontroverse. Aber genau, da gibt es, glaube ich, einfach solche und solche unter den Anwältinnen. Und das ist auf jeden Fall eben eine Hilfe, die wir anbieten können, da an gute Expertinnen zu kommen, die da auch sensibel sind und das entsprechend empathisch begleiten. Den anderen zweiten großen Punkt, den wir eben sehen, ist dann zu schauen, okay, wie bin ich selber vernetzt, in welcher Community bin ich, in welchem Kontext, kollegial, nachbarschaftlich, in Initiativen etc. Wie schaffe ich, dass es nicht mehr alleine mein Problem bleibt? Und da bieten wir eben auf jeden Fall auch Gespräche an, sowohl mit Angehörigen als auch mit, genau, wenn es im beruflichen oder auch ehrenamtlichen, aber journalistischen Kontext ist, dann eben Gespräche mit Redaktionen, mit Kolleginnen allgemein. Im gewerkschaftlichen Bereich sind wir auch immer wieder aktiv. Also zum Beispiel die Aktion gegen Arbeitsunrecht, auch Teil der Kooperationspartner unserer Anlaufstelle. Genau, da geht es dann auch eben darum, mit Gewerkschaften vielleicht nochmal mehr Kontakt aufzunehmen und mit Kolleginnen und so weiter. Also da schauen wir dann quasi auf diesen Community-Aspekt, dass man dann nicht alleine bleibt und dann im besten Fall eben sowohl sich gemeinsam um die Finanzierung der Auseinandersetzung kümmert. Das ist der eine große Punkt. Und wie gesagt, da geht es wirklich erstmal vor allem um die eigenen Anwaltskosten, die schnell entstehen. Man findet oft Anwältinnen, die mal drüber schauen und einen ersten Eindruck geben. Das ist durchaus möglich, dass man da nette Anwältinnen findet, die das quasi umsonst oder für wenig Geld machen. Aber spätestens, wenn man wirklich dann einen Prozess vorbereitet, dann muss man einfach in der Lage sein, Anwältinnen zu bezahlen. Das ist teuer. Und da, genau, würden wir dann einfach unterstützen durch Crowdfunding und durch gemeinsame andere Aktionen an das nötige Geld zu kommen. Und im Zweiten dann aber schon auch wirklich vorzubereiten, wie man sich selber wiederum öffentlich dazu positioniert, dass es jetzt ein Verfahren gibt. Also das ist sozusagen die PR-Dimension, die wir da ganz wichtig finden, weil die erstmal wichtig ist, um das Phänomen Slap auch mehr bekannt zu machen, also um einfach darauf hinzuweisen, dass es eben passiert, dass man darüber spricht. Mir passiert das gerade. Aber auch wirklich dann in den konkreten Fällen gibt es eben das, was oft als Streisand-Effekt bezeichnet wird. Also es gab einen Fall in den USA, wo eine prominente Person, Barbara Streisand, und die eben auch, also da wurde auch versucht, mit rechtlichen Mitteln dafür zu sorgen, dass eine Berichterstattung also aufhört. Aber das Ganze ist dann ins Gegenteil umgekippt und eigentlich wurde die Berichterstattung dann erst recht groß, eben weil rechtlich vorgegangen wurde, also weil man das dann eben skandalisiert hat. Und das ist so das Best-Case-Szenario, wo wir auch immer unterstützen wollen, dass das dann erreicht wird, dass man eben das nutzt, dass man jetzt rechtlich angegangen wird, um erst recht öffentlich darauf aufmerksam zu machen, worauf man davor ja schon aufmerksam gemacht hat. Genau, und deswegen ist also das, was wir machen, neben der Referenz und dem Hinweis auf Rechtsexperten, unterstützen wir dann eben die finanziellen Mittel aufzutreiben, aber eben auch wirklich sich strategisch zu überlegen und auch gemeinsam auch da nicht alleine zu sein, wie man eben jetzt erst recht dann dieses Vorgehen der Gegenseite nutzt, um Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, mit dem man ja in die Öffentlichkeit gegangen ist.
Bevor wir jetzt nochmal über Möglichkeiten sprechen, wie man jetzt auch gegen Slaps vorgehen kann, also auf Ebene des Gesetzgebers, Sie haben eben auch schon die EU-Richtlinie angesprochen, würde ich nochmal kurz auf so einen Schritt davor kommen. Und zwar, Sie haben es eben auch schon gesagt, vor Gericht zu gehen und sein Recht einzufordern, das ist Grundprinzip Rechtsstaatlichkeit, das ist auch eine wichtige Säule in der Demokratie. Aber dennoch lese ich immer, wenn ich mich im Vorfeld zu den Slaps informiert habe, das ist auch ein Angriff auf den freien demokratischen Diskurs. Slaps sind eine Gefahr für die Demokratie, weil sie halt eben Kritik und auch eine freie Berichterstattung mit Blick zum Beispiel auf Journalismus ja auch gefährden. Würden Sie sagen, dass es wirklich schon auch einen Einfluss auf Recherche und kritische Berichterstattung oder eben auch an öffentlicher Kritik, öffentlichen Druck hier in Deutschland auch auszumachen ist? Gibt es schon so eine Schere im Kopf oder so einen vorauseilenden Gehorsam bei den Betroffenen?
Also bei den Betroffenen gibt es das sicherlich. Das berichten eigentlich alle Betroffenen, dass sie dass da immer die Gefahr besteht, dass sie jetzt einfach in Zukunft viel vorsichtiger sind. Es sei denn, sie haben eben eine sehr gute Erfahrung. Also da gibt es eben durchaus auch Beispiele, ganz, ganz prominent, das auch so ein bisschen zu Beginn der Aktivitäten des Deutschen NoSlap-Bündnisses steht, ist zum Beispiel das Umweltinstitut in München, das sich da sehr erfolgreich gewehrt hat gegen rechtliches Vorgehen, da ging es um den Einsatz von Pestiziden bei der Apfelernte und Apfelproduktion. Und da haben dann eben Verbände von Apfelbauern geklagt, wollten dagegen vorgehen und das Münchner Umweltinstitut konnte das sehr gut nutzen, um eine große Öffentlichkeitskampagne zu machen, um darauf aufmerksam zu machen. Und die haben es sogar geschafft, dann im Zuge des Gerichtsverfahrens, das dann tatsächlich auch stattgefunden hat, an mehr Dokumente noch zu kommen, die dann sozusagen belegen konnten, dass wirklich, und dass eigentlich sogar noch mehr Pestizide eingesetzt wurden, als sie zunächst befürchtet hatten. Also das haben sie komplett gedreht und war ein Riesen-PR-Erfolg dann für dieses Münchner Umweltinstitut. Und da gibt es noch ein paar andere Beispiele, aber es gibt schon durchaus die Beispiele, wo die Betroffenen dann sehr bestärkt auch rausgehen, weil sie es eben geschafft haben, das Ganze vor allem in der Öffentlichkeitsarbeit positiv und gut zu gestalten und natürlich auch die finanziellen Mittel dann aufbringen konnten für eine gute anwaltliche und rechtliche Beratung. Aber genau, wenn das sozusagen nicht ganz klar ist oder sehr, hauptsächlich riskant ist, dann ist das auf jeden Fall verunsichernd. Und genau, deswegen denken wir, dass es absolut wichtig ist, eben davon auszugehen, dass sowas passieren wird und nicht nur jetzt die einzelnen Betroffenen oder auch potenziell Betroffenen zu schulen, sondern schon eben auch in der Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel hier in dem Interview, dass es unseres Erachtens eben schon ein Problem darstellt, diese Verrechtlichung von Diskursen, so ist es dann oft auch schon diskutiert, auch in entsprechenden Fachdiskursen, und dass wir schon eigentlich alle dazu aufrufen, also vorsichtig zu sein, rechtlich vorzugehen gegen Äußerungen. Es gibt das Recht dazu und das stellen wir auch nicht in Frage, genau, das haben Sie gerade auch schön nochmal ausgeführt. Jede kann potenziell erstmal etwas abmahnen oder erstmal auch gerichtlich prüfen lassen, ob das jetzt legitim ist oder nicht. Das Recht dazu hat jede. Aber wir meinen eben schon, dass es zu einem demokratischen Miteinander, einem demokratischen Diskurs dazugehört, jetzt nicht sofort jede rechtliche Option immer auszureichen. reizen, sondern eigentlich gerade, wenn es um die öffentliche Debatte geht, um öffentlichen Diskurse, so viel Kritik wie möglich auszuhalten. Das ist einfach das, was wir allen, insbesondere Unternehmen oder eben ressourcenstarken Unternehmen, wirklich ans Herz legen, auch in der aktuellen gesellschaftlichen Stimmung, einfach da möglichst viel auszuhalten, möglichst viel Kritik auszuhalten, auch möglichst. Und das ist ja, das ist dann immer auch, also kann ich persönlich immer gar nicht so nachvollziehen, jetzt bei gerade großen Firmen oder auch sehr reichen Einzelpersonen, wie angegriffen man sich da dann teilweise führt von irgendwelchen Details, die vielleicht wirklich auch nicht sauber recherchiert sind. Ne? Also es passiert ja sowohl journalistisch als auch gerade dann im Laienbereich, Blogging oder so, dass Dinge nicht ganz korrekt formuliert sind, aber auch da einfach nicht so dünnhäutig zu reagieren. Man kann da eine Gegendarstellung machen, man kann sagen, der Akteur hier stellt mich so und so da, das stimmt gar nicht, hier sind die Belege, dass es nicht so stimmt. Das kann man als Teil der öffentlichen Debatte gestalten und man muss nicht immer alles vor Gericht vorziehen. Und dass das so ein Trend ist, also dass immer mehr, die die Mittel dazu haben, dann auch wirklich dazu, also zu dieser Option greifen und eben anwaltlich dann sofort hinterher sind, das finden wir schon einfach fragwürdig und ja, würden eben wirklich dazu aufrufen, Debatten nur im Extremfall zu verrechtlichen, also nur im Extremfall eigentlich darauf hinzuwirken, dass das Ganze jetzt vor Gericht entschieden wird. Weil vor Gericht ist es dann einfach keine freie öffentliche Debatte mehr, wo es verschiedene Perspektiven gibt, sondern da wird dann am Ende halt hoheitlich entschieden sozusagen, was jetzt ist und sein darf und was nicht. Und wie gesagt, das hat auch ganz oft seine Berechtigung. Also das will ich nicht pauschal jetzt schlecht reden. Aber genau, gerade ressourcenstarke Akteure sind, glaube ich, wirklich dazu aufgerufen, sich dreimal zu fragen, ob es wirklich relevant ist gegen diese oder jene Aussage. Und auch, also mag sie auch, wie gesagt, nicht 100% sauber recherchiert sein, aber dagegen jetzt rechtlich vorzugehen, weil das einfach große Auswirkungen haben kann und wirklich Leute aus dem Diskurs drängt und auch ein Stück weit weiter Demokratie verdrossen macht und dann einfach auch ein Eindruck entsteht von, ja gut, ich brauche hier eh gar nichts zu sagen, weil es kriegt sofort Abmahnungen, es wird sofort ultra stressig. Genau, also haben wir da auf jeden Fall einen Appell, weniger Verrechtlichung und mehr Kontroverse und auch ja, Nuancen auszuhalten.
Sie haben sie eben schon angesprochen. Ich komme da jetzt auch zu meiner letzten Frage. Die EU-Richtlinie, die ja erlassen wurde, und es ist eine EU-Richtlinie, das heißt, sie muss natürlich noch auf nationaler Ebene in Gesetze oder vom Gesetzgeber sozusagen angewandt werden. Können Sie da so eine gewisse Zwischenbilanz schon mal ziehen? Also was hat sich bisher in dem letzten Jahr vielleicht auch in Deutschland getan mit Blick auf ja, Schutz vor solchen und wo sehen Sie noch den dringendsten Handlungsbedarf?
Genau, also es ist EU-Richtlinie über den Schutz von Personen, die sich öffentlich beteiligen, vor öffentlich unbegründeten Klagen oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren, so heißt es. Die jetzt umgesetzt wird, da ganz richtig, am 11. April 2024 wurde sie, also ist in Kraft getreten, es muss sie sozusagen, also genau, 2 Jahre später, also sprich dieses Frühjahr umgesetzt sein. Als positiven Effekt würde ich auf jeden Fall beschreiben, die Dynamik, die das Thema dadurch gekommen ist. Also auch unsere Anlaufstelle hat sich kurz vor Verabschieden der Richtlinie gegründet. Und auch in anderen europäischen Staaten ist einfach viel mehr Aktivität zu sehen, seit die EU das Thema ernst nimmt. Das finde ich so auf jeden Fall gut. Ich glaube, was jetzt die konkrete Umsetzung angeht, da sehen wir den aktuellen Regierungsentwurf, den es ja da auch schon dazu gibt, also für ein deutsches Gesetz, durchaus kritisch, weil der eigentlich nicht wirklich über das hinausgeht, was die Europäische Union in der Richtlinie verfügt, also sozusagen das, was dann umgesetzt werden muss. Und was aber sehr begrenzt ist, das hat teilweise auch oder größtenteils auch mit Kompetenzen zu tun. Also die Europäische Union kann nicht zum Beispiel sich in Fälle einmischen, die rein innerstaatlich sind. Deswegen ist in dieser Richtlinie ein großer Punkt eben die, dass es sich sozusagen um grenzüberschreitende Fälle handeln muss, damit diese Richtlinie greift und das Gesetz, das sozusagen einfach nur die Richtlinie umsetzt, greift dann erst, wenn es wirklich ein grenzüberschreitender Fall ist. Und jetzt sind halt nicht alle Slap-Fälle grenzüberschreitend. Also es gibt durchaus Firmen oder Einzelpersonen mit Sitz in Deutschland, die gegen Berichterstattung von Leuten, die auch einen Sitz in Deutschland haben, vorgehen, und zwar missbräuchlich. Sowas könnte dann nach dem Gesetz, wenn es so umgesetzt würde, wie gerade von der Regierung vorgeschlagen, gar nicht geahndet werden oder unter diesem Begriff rechtlich gefasst werden, weil es eben nicht grenzüberschreitend ist, der Fall. Und also allein das finden wir schon eigentlich sehr schwach, dass man da nicht den Empfehlungen auch folgt, die es auch gibt seitens der Europäischen Union, die da ganz klar dazu gesagt hat und als Empfehlung ausgesprochen hat für die Mitgliedstaaten, das halt dann jeweils individuell nochmal anzupassen, auch auf rein innerstaatlichen Bereich. Das sehen wir eigentlich als einen der größten Punkte, Punkte, dann ist schon auch die Sache mit den vor- und außergerichtlichen Fällen einfach nicht geregelt in dem Gesetz. Das ist schwierig zu regeln. Also wie gesagt, ich bin selber juristischer Laie, aber was ich darin verstehe, das ist nicht ganz leicht, da eine gute gesetzliche Lösung dafür zu finden, wo wir jetzt auch viel gesprochen haben, Abmahnungen. Ne? Also es kommt noch gar nicht zum Gerichtsverfahren und trotzdem passiert schon was. Aber auch da hätten wir uns ein bisschen mehr Kreativität und Ambitionen gewünscht, zu versuchen, das zumindest irgendwie gut anzugehen in der deutschen Gesetzgebung. Und dann ist letztlich auch eigentlich keine wirklich große Sanktion vorgesehen. Also gibt dann so eine Gebühr, also wenn dann wirklich nach diesem Gesetz, das dann kommt, ein grenzüberschreitender Fall eindeutig als Lab festgestellt wird, dann gibt es eine Gebühr, aber es ist unseres Erachtens eigentlich keine ausreichende Abschreckung für wirklich ressourcenstarke Akteure, das eben nicht zu tun, was schon so ein bisschen die Hoffnung wäre bei so einer Gesetzgebung, ne, dass es einfach finanziell unattraktiv wird, einfach mal drauf los zu slappen sozusagen. Also da sehen wir einiges an Nachbesserungsbedarf. Wir sind auch im Gespräch mit ParlamentarierInnen von allen demokratischen Fraktionen und sind da jetzt auch gespannt auf die Lesung im Bundestag und die Debatte, die da kommen wird. Wir wissen noch nicht genau, wann das passieren wird, aber jetzt einfach während demnächst wird das stattfinden. Genau, da werden wir uns auf jeden Fall auch einbringen, auch vor dem Hintergrund unserer Erfahrung und Expertise und hoffen, dass da der Gesetzgeber eben nochmal ein bisschen umfassender ansetzt und ein Gesetz hier in Deutschland auf den Weg bringt, das eben nicht nur die Mindestvorgaben erfüllt, sondern ja irgendwie im Interesse der Betroffenen und letztlich im Interesse von einer fairen öffentlichen Debatte ein möglichst starkes Gesetz formuliert.